Wann immer ich die Möglichkeit habe, über Schafe zu sprechen, dann tue ich das. Heute zum Beispiel. Letztes Jahr um die Zeit war ich in Israel und meine Familie, meine Frau und ich und unsere Kinder, wir wurden dann eingeladen, ob wir da ein bisschen helfen können. Und ich finde mich plötzlich wieder, wie ich in Israel bin. Meine Frau hat dort das Gästehaus geleitet von der Church of God. Wir hatten da auch viele Gäste. Und ich sollte eine Sprechanlage einbauen. Das war so, die haben gefragt, bringst du noch eine Sprechanlage mit Video? Und es war im arabischen Viertel, ich weiß nicht, ob ihr da mal wart. Was ich da liebe, ist das Autofahren. Du fährst an eine Kreuzung, rechts, links und geradeaus, überall kommen Autos. Und die Regel lautet, der, wo zuerst fährt, der fährt. Und ihr werdet es nicht glauben, ich bin immer zuerst gefahren, also ich war immer einen Ticken schneller wie die. Also ich komme da wirklich super zurecht, in Jerusalem war das. Und da muss ich jetzt gerade denken, weil letztes Jahr im April war ich da und wir waren nochmal zusammen, dann im Sommer. Aber was wirklich schön ist an Jerusalem und an Israel, dass man plötzlich merkt, dass alles, was ich hier in der Bibel lese, das hat Hand und Fuß. Hier waren schon mal Leute, die haben was erlebt, hier war schon mal Jesus, hier gibt es Tempel, hier gibt es das Gebäude. Das, was ich hier glaube und das, was ich hier in meiner Bibel lese, da gibt es auch ein Land dazu und eine Geschichte. Wenn ich mit Juden rede, dann erzählen sie von der Tora. Wenn ich ihnen zugucke, dann beten sie an diesem Western Wall. Und überall, wo du bist, erzählt dir jemand was von seinem Glauben. Das ist wirklich spannend. Das heißt, wenn wir uns jetzt mit der Bibel beschäftigen oder mit dem Karfreitag auch, dann ist das immer was, das hat eine Geschichte. Und heute geht es ja um Karfreitag. Und Karfreitag hat eine lange Geschichte, die ist schon tausende von Jahren alt. Und wenn wir heute dieses Abendmahl feiern, dann haben wir nicht einfach nur Brot und Wein in der Hand, sondern da ist vorher was passiert. Und zwar beschreibt die Bibel das, dass es eine Geschichte gibt im Alten Testament, da ging es schon um dieses Passahlamm. Und die Bibel sagt so einen Überbegriff und sagt, alles was im Alten Testament ist, war eigentlich nur ein Schatten. Und die Substanz ist dann das, was im Neuen Testament passiert. Also im Hebräerbrief wird ganz klar gesagt, das ist nur ein Schatten, aber es geht um die Substanz. Die Substanz ist das, was wirklich ist. Das ist auch was, was man nicht sieht, aber das ist das Wirkliche. Aber wenn wir den Schatten nicht verstehen, verstehen wir die Substanz nicht. Deswegen möchte ich mit euch jetzt ein bisschen von diesem Schatten, also vom Alten Testament schauen, was ist an Karfreitag passiert, warum sind die Dinge passiert und warum feiern wir das Abendmahl. Und deswegen habe ich auch von Israel erzählt, weil wir haben ja am Ölberg gewohnt. Man muss sich das so vorstellen, man ist auf dem Ölberg und man sieht den Tempel. Und jetzt war es damals so, eine Woche vor Karfreitag kam Jesus von der Wüste über den Ölberg. Er sah den Tempel, er weinte über Jerusalem. Er läuft dann runter den Ölberg und sie sagen ja Hosianna, was so viel heißt wie Herr, hilf uns. Und er läuft nach Jerusalem und wenn man jetzt da läuft, dann kommt man am Garten Gethsemane vorbei. Das ist eigentlich gar keine so lange Strecke von Betphage, Bethsaida. Was sind das, 2-3 Kilometer? Das kann man locker laufen. Wir sind da im Sommer immer gelaufen. Und Jesus läuft nach Jerusalem und er weiß, er wird sterben. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, meine Stunde ist gekommen und einer wird mich verraten, aber ich möchte mich mit euch jetzt noch das Passa feiern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das feiert man in Jerusalem und in Israel eine Woche. Jetzt ist auch gerade Passa-Fest. Am 5. April hat es begonnen. Und wenn man damals Passa gefeiert hat, dann ging es immer eine Woche und dann mussten alle Juden aus ganz Israel, die mussten nach Jerusalem kommen. Also da waren Tausende, Millionen von Juden in Jerusalem. Und die mussten alle ein Lamm schlachten, deswegen habe ich heute ein Lamm dabei. Und die haben dann das Passa gefeiert. Wo kommt denn jetzt das Passa her? Dazu muss ich aber um jetzt was von diesem Schatten, also Passa ist so dieser Schatten, das Alte, muss ich kurz was über Schafe erzählen. Ich kenne mich ja gut aus mit Schafen. Und heute geht es aber um ein Lamm. Ein Lamm war damals so ein Jahr alt. Also so ein kleines Schäfchen, habt ihr schon mal so ein kleines Lämmchen gesehen, wenn es dann geboren wird und wie unschuldig und wie es nur so mäh macht. So süß, es stinkt zwar, das gebe ich zu, aber die sind so süß, wenn man so über das Fell streichelt. Und das erste Mal geht es um ein Schaf oder um ein Lamm bei Kain und Abel. Also ich fange jetzt mal ganz vorne an. Erst war ja Adam, dann Kain und Abel. Und da geht es auch das erste Mal um die Sünde und dass der Abel eigentlich seine Sünde nicht überwunden hatte. Nee, der Kain war es, ich verwechsel die immer. Der Kain war ja der Ackermann und der Abel war der Schäfer. Und eigentlich hat er gesagt zum Kain, er soll über die Sünde herrschen. Sie lauert vor der Tür, du sollst drüber herrschen. Also mir geht es jetzt erstmal darum, hier geht es erstmal um Sünde und das erste Mal um Schaf. Das wollte ich nur sagen. Das zweite Mal, wo es dann um Schaf geht, ist im gleichen Kapitel. Wir sind im 1. Mose, noch ganz am Anfang. Und dann kommen wir jetzt so zu Kapitel 22. Und dann kommt die Geschichte mit Abraham. Die kennen die meisten von euch auch. Abraham kriegt ja diesen Sohn dann, den Isaak. Und Gott sagt dann zu ihm, du sollst ihn jetzt opfern. Ich lese 1. Mose 22, Vers 12. Gott sagt zu Abraham, und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Also der Abraham läuft ja dann da hoch und will dann seinen Sohn opfern. Gott sagt ja, du sollst ihn opfern. Und jetzt kommt eben dieses Gespräch, wo er sagt, tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, das sagt Gott jetzt gerade zu dem Abraham, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also Gott sagt, ey cool, Abraham, du warst mir gehorsam und du fürchtest mich und hast deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten. Du hättest den tatsächlich geopfert, aber tu ihm nichts. Wenn man jetzt ein bisschen Hebräisch kann, dann ist das ein Vorteil, weil einziger Sohn, dieses Wort in dieser hebräischen Bibel und in der neuen Bibel auf Hebräisch, ist das gleiche Wort. Das heißt, hier haben wir erstes Mal sowas von diesem Schatten. Und der Schatten bezieht sich immer auf die Substanz. Hier haben wir so ein prophetisches Bild, das erste Mal, dass dieses Opfern von einem Sohn oder von einem Lamm oder von einem Sohn prophetisch ist und dass es hier um den einzigen Sohn geht. Und das ist das gleiche Wort wie in Johannes 3, Vers 16, wo Gott seinen einzigen Sohn hergibt. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen diese Geschichte betrachten, die kennt ihr auch alles. Es gibt ja die Ägypter, die waren so die Herrscher und die Juden, also die Israeliten, mussten ja dann nach Ägypten, weil sie nichts mehr zu essen haben. Und später waren sie dann irgendwann da versklavt. Und Mose wird dann berufen und sagt, Gott gibt ihm so den Auftrag dann mit Aaron an seiner Seite, das Volk zu befreien. Und er geht dann immer wieder zum Pharao und dann gibt es ja diese 10 Plagen. Und jetzt sind wir bei der 10. Plage. Da passiert jetzt Folgendes und das sollten wir zusammen nochmal anschauen. Da wird dieses Passahlamm gefordert, dass das geopfert wird. Wir sind jetzt in 2. Mose 12, Vers 29. Und jetzt ist ja so, das ist die 10. Plage. Also Gott setzt jetzt dieses Passafest ein und sagt, sie sollen es immer so machen, oder jetzt sollen sie es so machen, sie sollen ein Lamm schlachten, also so ein einjähriges. Ich muss das ein bisschen lesen oder durchgehen. 2. Mose 12, Vers 5. Ihr sollt ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier. Dann sollt ihr es nehmen und verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Dann soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und dann sollen sie von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und oben an der Schwelle, also am Sturz, damit bestreichen mit dem Blut von dem Lamm. Und, sagt er eben, wenn ihr dieses Passafest feiert, dann soll das für euch jetzt der erste Monat sein, an dem ihr anfangt zu zählen. Das soll Nisan heißen. Und am 10. Tag dieses Monats holt ihr dieses Lamm und am 14. sollt ihr das dann schlachten. Also ich versuche das so zusammenzufassen. Gott sagt jetzt, ihr sollt ein Passafest feiern. Und mit dieser Einsetzung des Passafests fängt auch eure Identität an. Da fängt ein Kalender an. Und am 10. Tag dieses ersten Monats, wo ihr jetzt anfangt zu zählen, holt ihr euch das Schaf. Am 14. sollt ihr es schlachten. Und dann sollt ihr das Blut von dem Lamm nehmen und an die Tür Seitenpfosten machen und oben an den Sturz. Das gibt er ihnen den Auftrag. Und dann kommen wir zu Vers 29, das habe ich vorhin gemeint. Dann kommt ja dieses 10. Gericht gegen die Götter Israels. Und es geht dann so, zur Mitternacht schlug der Herr alle Erstgeburt in Ägypten vom ersten Sohn des Pharao an, der auf seinem Thron saß, bis zum ersten Sohn des Gefangenen im Gefängnis. Und alle Erstgeburt des Viehs, da stand der Pharao auf in derselben Nacht und alle seine Großen und alle Ägypter, und es ward ein großes Geschrei in Ägypten, denn es war kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er ließ Mose und Aaron rufen in der Nacht und sprach, macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Und davor war eben diese Anweisung, dass sie das Blut an die Pfosten machen. Und da heißt dann, der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und der Verderber wird nicht in eure Häuser kommen, um euch zu schlagen. Das ist das Passafest, was jetzt gerade gefeiert hat. Pesach heißt es auf Hebräisch. Ich habe früher immer Pascha-Fest gesagt. Meine Frau hat mich dann immer korrigiert, hat gesagt, das heißt nicht Pascha-Fest, das heißt Passa. Gott sagt, hey Leute, jetzt ist vorbei, jetzt hole ich euch raus aus dieser Sklaverei. Jetzt greife ich ein in die Geschichte und ich mache das öffentlich, dass das jeder sieht. Das kann man heute noch nachvollziehen, das wird heute noch gefeiert. Weil ich möchte, dass die geistliche Welt und ich möchte, dass die Welt das sieht. Und was dahinter steht, ist eine Verheißung zum einen, die Abraham schon gegeben wurde. Und das zweite, was dahinter steht, ist Freiheit. Gott sagt, ich greife jetzt in die Geschichte Israels ein und ich führe euch jetzt in eine Freiheit hinein. Das heißt, wenn wir heute am Karfreitag, das passt ja eigentlich auch, dieses Abendmahl nehmen, dann geht es um eine Verheißung, die schon lang gegeben ist, und es geht um Freiheit der Sklaverei. Und ich mache das Folgendes, in folgender Weise, sagt Gott, ich werde die Götter Ägyptens richten und ich werde einen Engel des Gerichts schicken, aber dort, wo ich das Blut sehe, da werde ich vorübergehen. Und dort, wo dieses Lamm geopfert wurde und geschlachtet, da gehe ich vorbei, da wird dieses Gericht nicht kommen. Und sie sollten dann eben, nachdem sie das Lamm geschlachtet haben, auch das dann grillen und das essen. Das ist wieder ein Hinweis dann, wenn Jesus sagt, wer nicht von meinem Leib isst oder wer nicht mein Blut trinkt. Also wenn wir heute dieses Abendmahl einnehmen, dann immer in Erinnerung, das ist ja ein Erinnerungsmahl, dass wir frei sind. Wir sind frei geworden. In jeder Hinsicht. Also natürlich reden wir immer gern von der Sünde, frei von der Sünde, aber wir sind auch frei von Mächten und Gewalten. Wir sind frei von Schuld, dass uns jemand Schuld anhängt. Und wir sind auch frei davon, was andere über uns sagen. Das betrifft alle Bereiche. Habe ich letztes Mal gesagt, in Hebräer 10, dass das alles umfasst. Und jetzt springe ich wieder. Also Passzar, das, was Gott hier einsetzt, im 2. Mose, das war so vor 3600 Jahren. Jetzt springe ich 2000 Jahre zurück, wo Jesus ja jetzt nach Jerusalem kommt und seinen Jüngern sagt, wir vermuten, es war Petrus und Johannes, sucht mal einen Platz, wo wir heute dieses Passa feiern können. Und das machen sie und das finden sie auch in so einem Obergemach. Und die haben das dann angerichtet und Jesus kommt dahin und da gibt es auf jeden Fall erstmal Essen. Und ich weiß, dass wir den Karfreitag gerne, meine Frau hat gesagt, zieh dich heute schwarz an, zieh dich schön an. Wir sind gerne traurig und ich verstehe das auch und es ist auch richtig, weil wir eigentlich so eine Art nachempfinden, was Jesus durchgemacht hat, wie er gelitten hat im Garten Gethsemane, wie er Blut geschwitzt hat und wie er wusste, dass er diesen Kelch trinken muss und gesagt hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen und nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wie er wusste, dass nicht sie ihn töten werden, sondern dass er sich selber hingibt als Opfer. Das wusste er alles und deswegen sind wir heute auch eher schwarz gekleidet und auch eher traurig, weil dahinter steckt wirklich was ganz Schlimmes, das ist was Grausames, was da passiert ist. Da wurde jemand getötet und gekreuzigt. Und da denken wir heute dran und da denken wir drüber nach. Aber Jesus und die ganze Geschichte ist nicht da stehen geblieben, sondern eigentlich steckt noch was ganz Schönes dahinter und das nennt sich Freiheit. Und jetzt gehe ich wieder mit euch ins Obergemach und erkläre euch, warum ich auch auf Freiheit komme. Weil die saßen jetzt im Obergemach und haben erstmal gegessen. Und da wurde bestimmt gelacht, da wurde Spaß gemacht. Hey, hi Petrus, hey Mann, wie geht's? Und hey, cool, habt ihr es hier hergerichtet? Wir stellen uns das manchmal so verklärt und so übergeistlich vor, aber so war es nicht, es war menschlich. Aber es gab immer wieder so Phasen, die waren sehr geistlich und die waren sehr inspiriert, wo Jesus gesprochen hat und gesagt hat, jetzt passiert gerade was. Jetzt passiert gerade was in der geistlichen Welt, jetzt wird hier gerade ein Schalter umgelegt und jetzt wird hier gerade Geschichte geschrieben, die für alle Zeit diese Welt verändert. Zum Beispiel, wenn er sagt, wenn ich euch jetzt von diesem Kelch gebe, das ist mein Blut und das ist ein neuer Bund. Also wenn er sagt, hier wird gerade ein komplett neues Bündnis zwischen Gott und euch aufgerichtet, zwischen mir und euch. Das sind die Momente, wo es passiert, aber es gibt gerade in solchen Kulturen auch ganz menschliche Momente. Also wenn man jetzt mal das zum Beispiel erlebt, ich war in Peru oder in Mexiko, waren wir in so einer Kirche, wo die diese Heiligen angebetet haben, wo sie so Opfer gebracht haben, hat er klingelt das Handy nebenher so und gehen die kurz ans Handy und eine Minute später bringen sie so ein Huhn als Opfer oder so. Das vermischt sich in diesen Kulturen viel mehr wie bei uns. Heilig und Welt, es gibt keine Trennung. Und so war das am Abendmahl. Und so liegen sie jetzt nämlich da, und das habe ich noch gar nicht gesagt, das war ja ein Triclinium. Ich glaube, die Römer haben das erfunden. Ein Triclinium ist wie ein U. Die Römer, 63 vor Christus, da Jerusalem und so erobert, ne? Was die Römer gemacht haben, das waren ja so ganz dekadente Genießer, die haben sich beim Essen hingelegt und zwar mit der linken Hand so auf dem Arm und mit der rechten gegessen. Also war alles gerichtet, da musste man sich das nur noch so, ein Traum, also ich mache das auch immer, dass ich mich so hinlege. Die haben da gechillt und die Juden und die anderen, die kannten das gar nicht und die haben das aber irgendwann den Römern nachgemacht. Also wenn sie dieses Passa gefeiert haben, dann haben die sich hingelegt. Und es war dann irgendwann so, ja, wenn du müde wurdest, der Johannes ist ja dann so rübergerutscht und lag irgendwann im Schoß, so bei Jesus. Ne? Das war schon sehr eng, sehr kuschelig. Aber das hatte eine Symbolik. Liegen, für die Römer, liegen war Freiheit. Deswegen geht es eigentlich hier um Freiheit. Wir finden ganz viele, je mehr wir suchen, finden wir ganz viele Hinweise und ganz viele Bilder, dass es hier um eine Verheißung geht, um eine Geschichte und wie Gott sein Volk in eine Freiheit führt und wie er dann auch die ganze Welt dazu einlädt, mit diesem Abendmahl dann in diese Freiheit hineinzufinden. Wir finden es auch im Neuen Testament, wer den Sohn hat, der ist wirklich frei. Oder ihr werdet die Wahrheit erkennen, ich bin jetzt in Johannes 8, die Wahrheit wird euch frei machen. Oder der Geist des Herrn, wo der ist, da ist Freiheit. Also eigentlich cool. Und jetzt deutet Jesus ja dieses Passafest um. Der Johannes, der Täufer, der hat es schon angedeutet, der war auch Johannes der Baptist, könnte man ja sagen. Aber der hat es ja schon angedeutet, der sieht ja Jesus, als Jesus zu seiner Taufe kommt am Jordan, sagt er sofort, als er ihn sieht, siehe, das ist das Lamm Gottes. Also Johannes der Täufer sieht Jesus und sagt, sofort sieht er das prophetisch, das ist das Lamm Gottes. Er sagt quasi, seht ihr, das ist dieses Lamm. Und was meint er damit? Er meint dieses Lamm, was sie damals geschlachten mussten bei dem Passafest. Das meint er. Es ist dieser Schatten. Und jetzt kommt plötzlich diese Substanz, dieses Lamm ist jetzt da, Jesus ist da. Und was vielleicht so wir manchmal vergessen, dass dieses Lamm ja eigentlich so ganz kuschelig und knuddelig war, da ging es erstmal um Beziehung. Sie mussten ja bei dem Pessachfest dieses Lamm 4 Tage vorher reinholen. Das heißt, die Kinder zu Hause, die haben jetzt erstmal 4 Tage mit diesem Lamm gespielt. Könnt ihr euch das vorstellen, das Lämmchen? Ah, oh, hallo, süßes Lämmchen. Kindern macht es ja nichts, wenn es ein bisschen stinkt so und übers Fell gestreichelt. So Lämmer, die sind so unschuldig, so glücklich, so froh. Und das ist ein Bild für Jesus, dass wir erstmal in diese Beziehung kommen mit Jesus. Dass wir ihn erstmal kennenlernen, bevor wir dieses Opfer verstehen. Und das zweite ist, das hebräische Wort für Opfer ist Korban. Und Korban heißt nahe sein. Das heißt, was Jesus will, um was es dann wirklich geht, und das sage ich immer wieder, es geht letztlich um eine Beziehung. Gott möchte, dass wir ihm nahe kommen durch Jesus, durch dieses Lamm und dass wir wieder in diese Beziehung kommen. Und wenn wir heute dieses Brot und diesen Wein nehmen, dann ist es eigentlich eine Einladung Gottes durch Jesus, der sagt, ich möchte mit dir in eine Beziehung treten. Und ich schaffe hier ein paar Voraussetzungen, wenn du von meinem Leib isst und wenn du mein Blut trinkst, dann kann ich dich in eine Freiheit hineinführen, weil ich kann die Dinge wegnehmen, die zwischen uns stehen. Wenn du von meinem Leib isst, also sie haben ja dieses Passahlamm gegessen, das bedeutet es. Und wenn du von meinem Blut trinkst, dann kann ich dich reinigen, weil mein Blut das reinigt. Das habe ich letztes Mal erklärt, dass in diesem Blut Leben ist und da, wo Leben gegeben wird, finden wir wieder Leben. Wenn du von meinem Leib isst und von meinem Blut trinkst, dann findest du Leben bei mir. Und das sind diese geistlichen Momente. Jetzt bin ich wieder bei Jesus, wo er das Passa feiert mit seinen Jüngern und wo er sagt, jetzt ist ein geistlicher Moment und jetzt sage ich euch, wenn ihr von diesem Kelch trinkt und von diesem Brot esst, dann ist das der neue Bund. Das Blut ist der neue Bund und ich bringe euch da eine neue Verheißung, eine neue Beziehung. Mir geht es um Beziehung. Und wenn ihr von dem Brot esst, da bringe ich euch auch in was Neues. Nämlich dann habt ihr Anteil an mir. Wenn ihr von mir esst, dann habt ihr Anteil an dem, was ich für euch getan habe. Und darum geht es am Karfreitag, dass wir das alles so, in Englisch sagt man embrace, in Deutsch würde man jetzt sagen umarmen, dass wir diese ganze Geschichte so, das so zusammennehmen und es auf diesen Punkt bringen, dass wir im Abendmahl in eine Beziehung treten mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der sein Leben als Lamm gegeben hat. Und wenn wir das jetzt zusammen feiern, das ist ja auch nur eigentlich ein bisschen ein Schatten. Wir haben damals wirklich mehr gegessen und wir haben wirklich 3-4 Mal den Kelch erhoben und auch das Brot und gesegnet und die haben 7 Tage gefeiert. Wir haben es ein bisschen abgespeckt, aber wir machen es ja als Erinnerung. Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir erinnern uns daran, was in der geistlichen Welt und in der Geschichte dieser Welt ein für alle Mal passiert ist. Amen.